Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auf Gottes Wort. Ja, es ist so. Die große Gabe des Wortes. Jetzt läuft uns die Zeit davon, aber eigentlich nicht. Wir haben die ganze Ewigkeit Zeit. Die große Gabe des Wortes, 6. November 1929. Da erahnen wir ein bisschen, was es bedeutet, das Wort Gottes empfangen zu dürfen. Eine große Gabe ist das Wort. Es ist der Erguss der Seele, der Erguss von Liebe. Es ist die Tür der Kommunikation, der Austausch. Wer formte und krönte das Werk der Schöpfung? Jetzt kommt diese. Wer formte und krönte das Werk der Schöpfung? Das Wort unseres Fiat. Es war das Wort Gottes. Als es sprach, kamen die Wunder unserer Werke hervor, eines schöner als das andere. Das Wort ist die schönste Krone des Werkes der Erlösung. Das Wort ist die Krone vom Werk der Erlösung. Warum? Warum ist das Wort die Krone? Warum sind es nicht die Heilungen oder andere Dinge? O, hätte ich nicht gesprochen, würde das Evangelium nicht existieren. Wenn ich nicht gesprochen hätte, würde das Evangelium nicht existieren und die Kirche hätte nichts, um die Völker zu lehren. Wir wissen ja auch, dass die Sakramente alle an das Wort gebunden sind. Wir haben Rituale für die Sakramente. Die Heilige Messe wird gelesen, sie wird gesprochen, sie wird gesungen. Alles, Gott teilt alles mit durch das Wort, alles. Er ist selber das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war es bei Gott und alles wurde das Wort, durch das Wort erschaffen und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Alles ist im Wort, alles ist in Gott, kommt aus ihm. Deshalb ist das Wort die größte Gabe, die allergrößte. Das ist etwas, was mich immer wieder so fasziniert, dieses Geheimnis des Wortes. Aber es kann man jetzt nur mal im Raum so stehen lassen, damit wir noch weitere schöne Dinge hören können. 18. Jänner, suche ich jetzt 18. Jänner über die Aufgabe der Priester. Die Priester werden es verkünden, 18. Jänner 1928. Die Priester werden das Evangelium des göttlichen Willens. Er nennt es das Evangelium. Die Kenntnisse, die Wahrheiten, sie bilden das neue Evangelium. Da gibt es auch verschiedene Einträge, wo er das so erklärt, warum das neue Evangelium. Das heißt jetzt nicht, dass das die Heilige Schrift ersetzt oder verdrängt wird oder dass es jetzt eine neue Bibel gibt oder so, sondern es ist praktisch, man könnte sagen, so wie man sagt, die volle Entfaltung der Taufgnade, der göttliche Wille ist die volle Entfaltung der Taufgnade. So kann man auch sagen, dass das Evangelium des göttlichen Willens die volle Entfaltung des Evangeliums ist, der öffentlichen Offenbarung, die mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen wurde, so sagt die Kirche. Aber Gott hört ja nicht auf zu sprechen. Er will sich immer mitteilen und er teilt sich auch immer mit. Und so ist es, alles was nach der öffentlichen Offenbarung kommt, ist ein Sprechen Gottes über seine öffentliche Offenbarung eigentlich oder ein tieferes Hineinführen. Das Evangelium, das nur ein einziges ist, entfaltet sich immer mehr. Es teilt seine Güter dadurch auch immer mehr mit. Und so sagt er hier auch, das, was du schreibst, könnte man das Evangelium des Reiches des göttlichen Willens nennen. Nichts steht gegen die heiligen Schriften noch gegen das Evangelium, das sich auf Erden verkündigte. Vielmehr kann man das eine die Stütze des anderen nennen. Und deshalb lade ich die Priester ein und berufe sie zu kommen und dieses ganz himmlische Evangelium vom Reich meines göttlichen Willens zu lesen, um ihnen zu sagen, wie ich zu den Aposteln sagte, predigt es in der ganzen Welt. Also Jesus selbst sagt hier genau dasselbe wie damals vor 2000 Jahren zu den 12 Fischern. Predigt es in der ganzen Welt. Denn ich bediene mich in meinen Werken des Priestertums. Und wie es das Priestertum vor meiner Ankunft auf Erden gab, im Alten Bund, da gab es ja auch schon die Priester. Das war ein bestimmter Priesterstamm. Die Leviten gab es und Einer von den 12 Stämmen hatte, die Priester zu stellen. Die wurden da hinein geboren damals. Jetzt im Reich der Erlösung haben wir die Berufung. Da kann jeder Priester werden, aber nur der, der gerufen ist. Und die kommen aus allen Stämmen und Völkern und Nationen. Damals war es ein Stamm von den 12 aus dem Volk Israel, die Priester gestellt haben. So hatte er das Priestertum im Alten Bund, dann hatte er das Priestertum im Reich der Erlösung. Darum sagt er, wie ich vor meiner Ankunft mein Priestertum hatte, um das Volk vorzubereiten, und dann das Priestertum meiner Kirche habe, um meine Ankunft zu bestätigen und all das, was ich gesagt und getan habe, so werde ich auch das Priestertum des Reiches meines Willens haben. Also es sind 3 verschiedene Arten des Priestertums eigentlich hier beschrieben. Die Priester im Alten Bund aus dem einen Stamm des Volkes Israel, dann die Priester im Neuen Bund, die von Gott selbst berufen und auserwählt werden, und dann die Priester im Reich des göttlichen Willens. Du siehst, wozu die vielen Dinge dienen werden, die ich dir mitgeteilt habe. Also diese ganze Wissenschaft, diese ganze Fülle von Kenntnissen wird von den Priestern bekannt gemacht werden. Es wird diese Kenntnisse werden das Evangelium sein, ich überspringe jetzt ein bisschen, das Fundament, die unerschöpfliche Quelle, aus der alle das himmlische Leben schöpfen werden, die irdische Glückseligkeit und die Wiederherstellung ihrer Erschaffung. Oh, wie glücklich werden sie sich fühlen. Sie werden mit Verlangen in langen Zügen aus diesen Quellen meiner Kenntnisse trinken. Denn sie enthalten die Kraft, das Leben des Himmels zu bringen und jede Unglückseligkeit zu verbannen. Also diese Kenntnisse haben diese Kraft, das Leben des Himmels zu bringen und jegliche Unglückseligkeit zu verbannen. Und das wird durch die Priester geschehen. Und er sagt auch am 10. Februar 1924, das sage ich jetzt nur so, diese Schriften enthalten keinen Irrtum. Er selbst gibt uns die Garantie und die Sicherheit, die Schriften von Luisa Picaretta enthalten keinen Irrtum. Sie sind von ihm diktiert. Es ist ja gar nicht möglich, dass sie einen Irrtum enthalten. Wenn jemand etwas nicht versteht, dann heißt das, dass er es noch nicht versteht eigentlich. Sie sind auch mehr als das erste und das zweite Fiat, mehr als das Werk der Schöpfung und mehr als das Werk der Erlösung. 28. Mai 1928, und der lässt sich jetzt nicht finden. Ah, da ist er. Das Sprechen über den göttlichen Willen ist mehr als die Schöpfung und die Erlösung. Er hat mit dem Sprechen zu Luisa, hat Jesus mehr getan, ein größeres Werk vollbracht, als ihm die gesamte Schöpfung und Erlösung. Ich habe dich in ein Bett eingeschlossen, sozusagen, da auf dieses Bett, an diesem Bett gefesselt, und dies für so viele Jahre, um dir die erhabenen Lehren über mein ewiges Fiat zu geben. Und dich Schluck für Schluck, Zug um Zug, seine Kenntnisse und sein Leben trinken zu lassen. Seine lange Geschichte verlangte Zeit, um sie dir zu erzählen und dich verstehen zu lassen. Ich kann sagen, dass ich mehr getan habe als bei der Erschöpfung und der Erlösung, also bei beiden zusammen. Mein Wollen schließt das eine wie das andere ein und ist deren Anfang und Mitte. Und es wird Ende und Krone der Schöpfung und Erlösung sein. Also das gesamte Werk der Schöpfung und der Erlösung werden im göttlichen Willen ihr Konsumatum ist finden. Ohne meinen Willen, der nicht bekannt auf Erden ist und auf Erden nicht regiert, wären unsere Werke ohne Krone und unvollständig. Deshalb das große Interesse, ihn dir bekannt zu machen, also sein Interesse. Es ist sein eigenes Anliegen und das größte Anliegen, das er überhaupt hat. Denn das Leben auf Erden, das Leben, das wahre Leben, die wesentliche Substanz, die Geschöpfe verbergen, er spricht hier vom Werk der Schöpfung. Unsere eigenen Werke sind mit solcher Pracht gemacht worden und liegen jetzt unter einem Albdruck. Sie stöhnen unter einer tiefen Demütigung. Diese Demütigung besteht darin, dass das Leben, das diese Werke in sich bergen, den Menschen nicht bekannt ist. Das ist diese Demütigung des göttlichen Willens, unter der seine Werke stöhnen. Die wesentliche Substanz ist noch nicht bekannt. Die Schleier, das sind, das Äußere der Schöpfung, die äußere Gestalt, die Eigenschaften, die, kann man sagen, die Akzidenzien der Geschöpfe, das wird alles untersucht, wissenschaftlich geprüft und erforscht und betrachtet. Das Äußere können wir alle mit leiblichen Augen sehen, mit Händen greifen, das kennen wir. So kennen wir auch die Erlösung. Wir kennen das Evangelium, wir wissen um die Tugenden, um das Gute, das wir tun sollen, das Böse, das wir meiden sollen, das Äußere, das ist relativ äußerlich alles. Das ist bekannt. Aber das Leben, das sie in sich bergen, dieses ist unbekannt. Und wie können sie das Leben geben, das sie verbergen und besitzen? Und die Güter, wenn wir sie nicht kennen. Das ist wie mit dem Computer. Wir bekommen einen Computer geschenkt und haben noch nie etwas mit einem solchen Ding zu tun gehabt. Wir wissen nicht einmal, wie wir ihn einschalten könnten. Also da wären wir vollkommen hilflos. Wir haben nichts davon. Oder es wäre wie mit einem großen Besitz, der uns geschenkt wird, könnte man sich auch vorstellen. Und wir haben aber keine Voraussetzung, keine Fähigkeiten, mit diesem Besitz etwas anzufangen. Zum Beispiel, weiß ich, man erbt ein Weingut, ein großes Weingut. Man hat aber keine Ahnung davon, wie man den Wein behandelt, wie man ihn pflegt, wie man ihn erntet, wie man den Wein bereitet. Also was da alles dazugehört. Es wäre ein Fiasko wahrscheinlich. Oder wir müssten uns so dahinter klemmen, dass wir möglichst schnell alles da lernen. Ist natürlich auch möglich. Und am 2. August 1928 kommt auch noch eine wunderschöne Stelle. Die Kenntnisse bilden ebenso viele Jesus. 2. August 1928, die Kenntnisse sind das Leben Gottes selbst. Das Leben Jesu selbst. Und da hat sie einmal, an diesem Tag eben schreibt sie, er ließ sich in meinem Inneren sehen. Das war auch öfter, dass Jesus sich in ihrem Inneren zeigte. Ich sah auf dem Grund, auf dem Boden ein sehr weites Feld, aber nicht aus Erde, sondern vom klarsten, vom reinsten Kristall. Und da fällt mir jetzt auch ein, der göttliche Wille kristallisiert die Seele. Heißt es in den ersten Bänden. Er macht sie rein wie Kristall. Und das macht vor allem auch das Leiden, das Kreuz. Der göttliche Wille macht sie rein wie Kristall. Und sie hat da in ihrem Innern so einen Boden gesehen, vom reinsten Kristall. Das heißt, es war ihre Seele eigentlich. Sie war rein wie Kristall. Und alle zwei oder drei Schritte auf diesem Feld, kann man sich jetzt so richtig vorstellen, ein Feld vom reinsten Kristall. Übrigens, das himmlische Jerusalem hat auch diesen Boden. Es ist leuchtender Kristall. Der Boden des himmlischen Jerusalems ist leuchtender, durchscheinender Kristall. Und alle zwei oder drei Schritte auf diesem Feld war der kleine Jesus von einem Licht umgeben. Also alle zwei oder drei Schritte war da ein kleiner Jesus von einem Licht umgeben. Oh, wie schön schien dieses Feld mit so vielen Kindern. Und jedes von ihnen hatte seine Sonne, strahlend und schön, ganz für sich, also umgeben von einem Licht. Jeder Jesus hat eine eigene Sonne für sich. Ich war erstaunt, so viele Jesus auf dem Grund meiner Seele zu sehen. Und jeder von ihnen ganz darauf bedacht, seine Sonne zu genießen. Und mein guter Jesus, der mein Staunen sah, kann man sich auch vorstellen, sie schaut da mit aufgerissenen Augen wie ein kleines Kind und dann belehrt er sie, er sagte zu mir. Meine Tochter, wundere dich nicht. Dieses Feld, das du siehst, ist mein göttlicher Wille. Und die vielen Jesus, die du siehst, sind meine Wahrheiten über das Fiat. In jeder von ihnen ist eines meiner Leben. Also es ist Jesus, der ganze Gott, Mensch, das ganze Geheimnis Jesu, real in jeder einzelnen Wahrheit des göttlichen Willens eingeschlossen. Jede Wahrheit von ihnen ist eines meiner Leben, das seine strahlende Sonne bildet und sich mit Licht umgibt, um seine grenzenlosen Strahlen auszudehnen und bekannt zu machen, dass ich die Quelle bin, die aus meinen Wahrheiten hervortritt. Du siehst also mit diesem Bild, möchte er uns dieses sagen. Du siehst also, so viele Wahrheiten ich dir mitgeteilt habe, so viele meiner Leben habe ich hervortreten lassen. Also so viele Seelen sind jetzt in So viele Leben sind in der Seele Luisas, so viele göttliche Leben sind in sie eingepflanzt, in dieses Feld und wachsen da auf diesem Feld. Und jede Wahrheit, jede Kenntnis ist unendlich fruchtbar. Sie zeugt in Ewigkeit fort weitere göttliche Leben, unendliche göttliche Leben. Also es ist ein Wachstum, das an diesem einen Punkt beginnt, könnte man sagen, wo wir den Akt tun oder wo wir eine Kenntnis aufnehmen, das ist der Same. Und aus diesem Samen wächst dann eine Pflanze, man könnte sagen, zuerst ist es ein Pflänzchen, wird größer, es wird ein Baum und ein Baum, der immer größer und größer wird. In der Wirklichkeit gibt es das nicht, aber man könnte sich vorstellen, es verzweigt sich immer mehr, es wird immer größer, immer reicher, immer fruchtbarer. Ein unendliches Wachstum. Und die Wahrheiten, die sind Zeugungen, das sage ich nur ganz kurz, Zeugungen und Kinder des göttlichen Willens. Sie sind Geburten. Mein göttlicher Wille ist im Akt, ständige Geburten zu bilden. Und in diesen Geburten zeugt und gebiert er Licht. Er zeugt und gebiert weitere ihm ähnliche Leben. Er zeugt und gebiert Heiligkeit und Schönheit. Und die erste Zeugung wird in unserem göttlichen Schoß gebildet. Und dann treten unsere unzähligen Geburten heraus. Und wo vollzieht sich diese Geburt? Wir zeugen sie wie einen lieben Sohn in unserem Schoß. Das ist die erste Zeugung. Und dann lassen wir sie wie eine Geburt aus uns heraustreten. Das passiert dann, wenn diese Wahrheit aus Gott herausgeht und in die Tiefe der Geschöpfe steigt. Wenn die Wahrheit jetzt sich einem Geschöpf mitteilt, dann wird sie geboren. Sie tritt aus dem Schoß Gottes heraus. Sie wird geboren. Es wird ein Kind geboren. Er bezeichnet seine Wahrheiten auch öfter als Kinder. Und so steigen unsere Wahrheiten vom Himmel herab, um in den Herzen zu zeugen und die lange Generation meiner göttlichen Geburten zu bilden. Also alle die Kenntnisse, alle diese Wahrheiten sind göttliche Zeugungen. Jede Wahrheit, die ich dir über meinen göttlichen Willen mitgeteilt habe, war ein Kind, das in unserem väterlichen Schoß gezeugt worden ist. Deshalb spricht er sogar von der Abtreibung. Wenn die Menschen die Wahrheiten zurückweisen, dann müssen sie zurückkehren. Sie sterben nicht, das ist nicht möglich, da sie göttliche ewige Leben sind, aber sie kehren in Gott, in den Schoß Gottes zurück. Das ist eine Abtreibung von göttlichen Willen. Und jetzt möchte ich euch noch etwas über die Schriften sagen. Das ist nämlich auch 10. Februar 1924. Da ist es. Da ist dieses Bild von den Personen, die um einen runden Tisch stehen und die Schriften vom göttlichen Willen lesen. Das habt ihr vielleicht schon wo gelesen. Personen um einen runden Tisch, die lesen die Schriften vom göttlichen Willen und sie werden verwandelt durch das Lesen. Sie werden in Licht umgewandelt und das wird zur Wiederherstellung der Kirche und zur Erneuerung der Erde führen. Und er sagt, ich lese nur einen kurzen Abschnitt jetzt vor. Die Luisa muss sich immer wieder überwinden und zwingen zu schreiben. Der Gehorsam verpflichtet sie dazu. Das heißt, der Gehorsam, sie kann nicht aus, weil wenn sie ungehorsam wäre, dann würde sie austreten. Das kommt für sie nicht in Frage. Also schreibt sie. Und Jesus sagt ich habe Mitleid mit dir, denn du siehst nicht, was ich sehe und du nimmst es leicht. Also wenn sie verstanden hätte, wahrscheinlich, ich weiß es nicht wie, Gott hat es zugelassen, für sie war es ein so großes Opfer, das Schreiben, dass sie gar nicht so diesen Wert gesehen hat, zeitweise offenbar, was diese Schriften wertvoll sind, weil da müsste man sein Leben hingeben, um diese Schriften zu schreiben. Wenn sie das in der Klarheit erfasst hätte, hätte sie sich nicht gewehrt. In meiner Allsicht sehe ich, dass diese Schriften für meine Kirche wie eine neue Sonne sein werden, die in ihrer Mitte aufgehen wird. Und angezogen von ihrem strahlenden Licht werden sich die Geschöpfe daran hängen, also buchstäblich daran hängen, um sich in dieses Licht zu verwandeln und vergeistigt und vergöttlicht daraus hervorzugehen. Sich verwandeln, das heißt Auferstehung der Seele, vergeistigt,
Das heißt, alles, was in uns materiell ist, muss vergeistigt werden. Da gibt es auch in den ersten Büchern solche Belehrungen Jesu. Ich bin reiner Geist. Und so muss auch die Seele sich umwandeln und reiner Geist werden. Also alles, was wir in unserem Willen Materielles haben. Wir haben natürlich einen materiellen Körper. Aber es geht darum, dass wir das Irdische, das Weltliche, den Eigenwillen, die Anhänglichkeiten, alles verlieren. Dass wir komplett vergeistigt werden in unserer Seele. Dass wir ganz vergöttlicht werden. Wenn wir ganz vergeistigt sind, dann sind wir leer von allem, was irdisch, vergänglich, materiell, menschlich ist. Und das ist dann unsere Vergöttlichung. Das heißt, reiner Geist, die Seele wird in den reinen Geist hineingezogen, kann man sagen. Und das ist unsere Vergöttlichung. Da, wenn wir diese Schriften lesen und die Kenntnisse aufnehmen, dann werden wir verwandelt, vergeistigt, vergöttlicht. So werden wir umgewandelt hervorgehen auf eine Art, dass die Kirche erneuert werden wird und sie das Angesicht der Erde verwandeln werden. Also die Schriften werden die Kirche erneuern, zuerst die Kirche und dann das Angesicht der Erde. Durch die Seelen, die in der Kirche den göttlichen Willen aufnehmen, wird es zur Erneuerung der Kirche kommen. Und durch die erneuerte Kirche wird die ganze Erde erneuert, das heißt wiederhergestellt. Die ganze Menschheit wird in die göttliche Ordnung zurückkehren. Also auch alle, die die Kirche bis jetzt noch nicht kennen oder ablehnen. Und bis hin in die Schöpfung, in die Pflanzenwelt, wie ich euch gestern gesagt habe. Die ganze Erde wird fruchtbar sein und neue Früchte hervorbringen. Die Lehre über meinen Willen ist die reinste, die schönste, keinem Schatten des Materiellen oder des Interesses unterworfen. Da haben wir es wieder. Die Lehre vom göttlichen Willen ist komplett geistig. Da ist nichts Materielles enthalten, nichts Irdisches. Kein Interesse, das heißt keine menschliche Absicht, wo ich etwas für mich haben will. Und das gilt für die übernatürliche Ordnung, aber auch für die natürliche Ordnung. Deshalb wird diese Lehre die durchdringendste sein, das heißt die effektivste. Sie wird eine solche Durchschlagskraft haben, könnte man sagen, wie Strahlen, also wie die Sonne, vergleicht er hier. Wie die Sonne, also diese Kenntnisse sind Lichtstrahlen, die überall durchdringen. Man könnte sich das jetzt vorstellen durch die dichteste Materie. Also sie werden alles durchdringen, sie werden alles erobern, sie werden alles umwandeln. Sie wird die fruchtbarste, die willkommenste, wie angenommene Lehre sein. Die Freimaurer sprechen ja auch von ihrem angenommenen Ritus. Aber der wird überstrahlt und in den Schatten gestellt und wie Staub im Wind zerstreut werden, wenn die Lehre vom göttlichen Willen bekannt wird. Dann wird der alte angenommene Ritus der Freimaurer nicht mehr interessant sein. Also die Freimaurer selbst werden sich dann nicht mehr für ihre Lehren interessieren, sondern es ist zu hoffen, darum wollen wir auch beten, dass sie diese Lehre annehmen. Die ist durchdringend wie das Licht der Sonne. Sie bahnt sich von selbst den Weg. Wir brauchen sie nur auf den Scheffel zu stellen. Also nicht unter den Scheffel, sondern auf den Tisch zu stellen oder auf den Leuchter, sagen wir so, auf den Leuchter zu stellen. Und er sagt es hier, da sie Licht ist, wird sie sich von selbst verständlich machen und den Weg bahnen. Und sie wird keinen Zweifeln unterworfen sein. Also das wird auch die Lehre selbst bewirken. Wenn es Menschen gibt, Priester, Theologen, die heute noch zweifeln, die Lehre selbst hat in sich die Kraft, diese Kraft, die alles durchdringt und die alles auflöst, alle Dunkelheiten, alle Zweifel, alle Unsicherheiten. Sie löst alles auf, so wie das Licht die Nacht erhält. Das Licht, es ist mit einem Schlag die Finsternis weg. Es ist das Licht, es ist Licht. Und so macht es der göttliche Wille. Sie wird keinen Verdächtigungen des Irrtums unterworfen sein. Und wenn einige Worte nicht verstanden werden, dann deshalb, weil es die Überfülle des Lichtes ist, die den menschlichen Intellekt überstrahlt. Sie werden noch nicht die ganze Fülle der Wahrheiten verstehen können. Aber sie werden kein Wort finden, das nicht Wahrheit wäre. Nur werden sie es nicht ganz verstehen können. So geht's uns ja am Anfang. Wir tun uns schwer, das zu verstehen. Aber keiner wird behaupten können, dass die Lehre falsch ist. Dass sie einen Irrtum in sich hätte. Und deshalb verlange ich, oder er sagt, dränge ich dich, dass du beim Schreiben nichts vernachlässigst. Ein Wort, eine Wirkung, ein Gleichnis über meinen Willen kann wie ein wohltuender Tau sein. Also es geht jedem von uns wahrscheinlich so, wir lesen die Schriften und eine bestimmte Stelle spricht uns ganz besonders an oder sagt uns sehr viel, erleuchtet uns. Das ist vielleicht nur ein Detail. Und Jesus hat das im vorausschauenden Wissen gesagt, dass sie alles aufschreiben muss. Für uns, wir kommen später dann und lesen das. Und er hat genau gewusst, die Seele wird das einmal brauchen, die Seele wird das einmal brauchen. Sie muss alles aufschreiben. Die kleinen Dinge, die für sie völlig unwichtig scheinen, auch das. Du kannst nicht das Gut verstehen, das ganze Gut, das Licht, die Kraft, die in einem Wort ist. Doch dein Jesus weiß es. Er weiß es. Sie hat nicht wissen können, dass wir dann kommen und da und dort unsere Schwierigkeiten haben und da und dort, jetzt geht uns erst ein Licht auf. Er hat es gesehen. Er weiß, wem es dienen soll und das Gute, das es wirken soll. Also er hat jeden von uns gesehen, als Luisa alles aufschrieb, und er hat auch gewusst, was das in uns bewirkt. Deshalb muss sie alles aufschreiben. Und dann kommt dieses Bild, ich sah inmitten der Kirche einen Tisch, alle Schriften über den göttlichen Willen lagen darauf und viele ehrwürdigen Personen umgaben diesen Tisch und sie gingen umgewandelt in Licht und vergöttlicht davon weg. Und als sie gingen, teilten sie dieses Licht jedem mit, dem sie begegneten. Und so geht das von einem zum anderen, ganz persönlich, von einem Menschen, von einer Seele zur nächsten, von Geschöpf zu Geschöpf, von Stadt zu Stadt, von Nation zu Nation. Sie teilen dieses Licht mit, weil sie so ergriffen, so begeistert, so erfüllt, so selig sind, dass sie gar nicht anders können. Das Licht geht, es geht einfach weiter, es strahlt durch diese Seelen und erfasst die Nächsten in ihrer Umgebung. Und Jesus sagte, du wirst vom Himmel aus das große Gut sehen. Also sie wird es nicht mehr erleben, die neue Ära wird sie nicht mehr erleben. Du wirst es vom Himmel aus sehen, wenn die Kirche diese himmlische Speise empfangen wird, die sie stärken, also die Kirche wird gestärkt, sie wird nicht zugrunde gehen, sondern durch den göttlichen Willen gestärkt und die sie zu ihrem vollen Triumph wieder erstehen lassen wird. Die Schriften kommen aus dem Herzen Jesu selbst, sagt er auch. 8. Dezember 1926. Ja. Na, noch ist. Ja. 8. Dezember 1926. Meine Tochter, du weißt nicht, dass unsere Schriften aus dem Grund meines Herzens hervorgehen. Also ich sage jetzt nur so viel, weil es noch mehr, das wollte ich euch, was zum Schluss noch kommt, unbedingt sagen. Es sind die Buchstaben des Himmels, 29. Jänner 1928. Es sind die Buchstaben des himmlischen Vaterlandes, die das Leben des Himmels auf die Erde bringen, 29. Jänner 1928. Mein Wille pocht inmitten der Geschöpfe. Doch lebt er erstickt vom menschlichen Wollen. Diese Schriften werden so stark seinen Herzschlag fühlen lassen, dass er das menschliche Wollen ersticken wird und seinen ersten Platz des Lebens einzunehmen. Deshalb ist der Wert dieser Schriften unermesslich. Sie enthalten den Wert eines göttlichen Willens. Wenn es Schriften aus Gold wären, würden sie durch ihren Inhalt bei weitem den großen Wert des Goldes übertreffen. Also man könnte sich die Bücher aus Gold machen, was geschrieben ist darin, das ist viel wertvoller als das Gold, auf dem sie geschrieben wären oder aus dem, mit dem sie geschrieben wären. Der Inhalt, der ist es. Diese Schriften sind Sonnen, in welchen die Buchstaben des strahlendsten Lichtes in den vier Wänden des himmlischen Vaterlandes eingeprägt sind. Also diese Schriften enthalten Buchstaben aus Licht und diese Buchstaben sind in den vier Wänden des himmlischen Jerusalem eingeprägt. Sie sind sozusagen, die Innenwände des himmlischen Jerusalem sind über und über beschrieben mit den Kenntnissen des göttlichen Willens. Sie bilden die schönste Zierde dieser Mauern der ewigen Stadt. Also das ist das Schönste. Sie haben ja jedes, sie haben Edelsteinen im Grund. Das liest man alles in der Apokalypse. Jedes Tor bildet eine Perle. Die Engel, mehrere Engel stehen über jedem Tor. Und die Mauern der Stadt sind aus Jaspis und so weiter, alle möglichen Edelsteine. Aber das Schönste an dieser Stadt sind diese Schriften, die auf den Innenwänden der Mauern der ewigen Stadt eingeschrieben sind. Alle Seligen sind beim Lesen der Buchstaben des höchsten Willens hingerissen und überrascht. Also wenn Sie das lesen dürfen, wenn Ihnen das offenbar wird, wenn Ihnen das bekannt wird, jetzt kommt mir gerade der Gedanke, Sie warten ja die Seligen, bis auf Erden der göttliche Wille offenbart wird. Und was auf Erden offenbart wird, können Sie auch im Himmel lesen. Jetzt ist es möglicherweise so, dass diese Buchstaben da auf den Mauern des himmlischen Jerusalem erst dann gelesen werden können, wenn sie auf Erden gelesen werden. Weil sie vorher nicht bekannt sind im Himmel. Das himmlische Jerusalem wartet auf die Offenbarung der Kenntnisse, auf die volle Offenbarung bis am Ende der Zeiten. Und was auf Erden bekannt ist, das wird ihnen auch im Himmel offenbart und enthüllt. Jetzt sind diese, es gibt ja so Geheimnisse auch, die Schriftzüge sind nicht zu lesen wahrscheinlich im Himmel. Sie sind da, aber nicht zu lesen, sie sind noch verborgen. Jetzt überspringe ich ein bisschen, aber noch das eine. Diese Schriften über mein höchstes Fiat werden mit der Kraft seines Lichtes den menschlichen Willen überstrahlen. Sie werden Balsam für die menschlichen Wunden sein. Opium für alles, was Erde ist. Die Leidenschaften werden sich sterben fühlen. Und von ihrem Tod wird das Leben des Himmels inmitten der Geschöpfe wieder auferstehen. Also die Kenntnisse, die Schriften sind Opium für alles, was Erde ist, für alles, was menschlich ist. Die Leidenschaften fühlen sich sterben, sie werden sterben. Und von ihrem Tod wird das Leben des Himmels wieder auferstehen. Das ist die Auferstehung unserer Seele im göttlichen Willen, auf Erden. Das Leben der Seligen, das wir auf Erden beginnen dürfen. Und sie bringen die neue Ära, das ist am 19. März 1928. Jesus sagt hier, meine Arbeit ist lang gewesen. Aber, und wenn ich dich geopfert sah, betrachtete ich, also er hat immer auf dieses Ziel, auf seine Absicht geschaut, die er mit diesem Werk hatte. Wenn ich dich geopfert sah, ihre Leiden, das Verbleiben im Bett, sie hat ja ständig einen Leidenszustand gehabt, die Dornenkrone, die Kreuzigung, das war für sie permanent, die Leiden Jesu. Sie war ein lebendiges Kruzifix. Und wenn ich dich geopfert sah, betrachtete ich das große Gut, das meine Kenntnisse über das Fiat inmitten der Geschöpfe bringen würden. Die neue Ära, die durch sie kommen soll. Also das ist sein Ziel, die neue Ära. Und mein zartes Herz fand während es litt, also das ist auch so zärtlich. Jesus hat gelitten, als er sie opfern musste. Und mein zartes Herz fand, während es litt, als es dich opfern musste, ein unermessliches Wohlgefallen daran, das Gute zu sehen, das meine Kinder dadurch empfangen sollten. Also sein zartes Herz hat furchtbar gelitten, als er die Luisa leiden sah. Aber es war dieses Opfer notwendig, damit die Schriften niedergeschrieben werden konnten von ihr, und auf diese Weise ihren Weg in die Welt zu den menschlichen Generationen finden würden. So kann man sich ja auch denken, dass der Vater gelitten hat, als er seinen Sohn leiden sah. Und Jesus leidet, wenn er uns leiden sieht. Und doch muss er es tun, weil wir sonst nicht vom Menschlichen befreit würden, weil wir sonst nicht die Disposition, die Aufnahmefähigkeit hätten für diese Kenntnisse. Die Schriften müssen herauskommen, der Wille Gottes ist absolut. Das kommt auch noch, 2. August 1928. Es ist ein absoluter Beschluss, der Wille Gottes ist absolut, die Schriften müssen herauskommen. So sagt er hier, so viele Vorfälle auch auftreten mögen. Und wenn es Jahre über Jahre dauern sollte, sagt er hier, er wird es verstehen, alles zu verfügen, denn sein absoluter Wille wird erfüllt werden. Die Zeit, wann sie ans Licht kommen werden, ist relativ und abhängig davon, wann sich die Geschöpfe disponieren werden, ein solches Gut zu empfangen. Aber auch jene, die sich damit beschäftigen und seine Rufer sein sollen und das Opfer bringen werden, um die neue Ära des Friedens zu bringen. Die neue Sonne, die alle Nebel des Bösen auflösen wird. Also er wartet, er ist nicht ohnmächtig, aber er ist geduldig, er wartet auf die Geschöpfe. Wann sind sie bereit, die Kenntnisse aufzunehmen? Wann sind sie bereit, die Kenntnisse bekannt zu machen, seine Rufer zu sein? Wenn du wüsstest, wie viele Gnaden und Lichter ich für jene bereitet habe, die ich disponiert sehe, um sich mit ihnen zu befassen, sie werden die Ersten sein, die den Balsam fühlen, das Licht, das Leben meines Fiat. Also das ist auch wunderschön. Die Schriften sind der Beweis, dass das Reich des göttlichen Willens kommt. Diese Schriften sind der Beweis. Wir brauchen nicht zweifeln. Es ist einfach die Tatsache, dass die Schriften existieren, dass Luisa alles aufgeschrieben hat, das ist der Beweis, dass dieses Reich kommt. 1. Jänner 1929. Unsere Gottheit hat mit unauslöschlichem und unerschütterlichem Beschluss entschieden, dass unser göttlicher Wille kommt, um auf Erden zu regieren. Und niemand kann uns bewegen. Das heißt, niemand kann unseren Entschluss beeinflussen, auch nur im geringsten. Als Zeichen dafür, das ist eben jetzt diese Wahrheit, als Zeichen dafür haben wir vom Himmel das Heer seiner Kenntnisse entsandt. Also das ist dieses Heer in Buchform, die Schriften, die wir haben. Das ist einfach der Beweis. Ja, und ganz zuletzt noch das Testament Jesu. Das Testament der Liebe. Sie kommen aus dem Zentrum des göttlichen Willens, diese Schriften. Band 36, 20. Juni 1938. Und das ist die Krone. Luisa fühlte sich wieder einmal wegen dieser gesegneten Schriften beunruhigt. Wahrscheinlich auch, weil der Vatikan sich interessiert hat oder eingeschaltet hat. Interessiert ist vielleicht schlecht ausgedrückt. Es war Juni 38 und ich glaube 31. August 38 kam das Verbot, da kam der Index. Und es waren sicher vorher schon Theologen oder Abgesandte vom Vatikan bei ihr. Und so hat sie sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. Und Jesus hat aber Nachdruck auf sie ausgeübt. Mit Nachdruck hat er gesagt, sie soll das Schreiben fortsetzen. Und sie hat sich gefragt, wo werden sie meine Schriften nach so vielen Opfern enden? Oder seine Schriften. Sie sagt ja, es sind seine Schriften. Und er sagte, er hat ihre Gedanken unterbrochen. Denke nicht daran, ich werde ein wachsamer Wächter sein, denn sie kosten mich zu viel. Sie kosten mich meinen Willen, der in diese Schriften als erstes Leben eintritt. Ich könnte sie das Testament der Liebe nennen, das mein Wille den Geschöpfen macht. Also wir haben es mit seinem Testament zu tun. Das Testament vom lieben Gott. Er macht sich zum Geber, er selbst macht sich zum Geber von sich selbst. Und ruft sie, um in seinem Erbe zu leben. Doch auf so flehentliche Weise, so anziehend, so liebevoll, dass nur Herzen aus Stein nicht zum Mitleid bewegt würden und nicht das Bedürfnis empfinden, ein so großes Gut zu empfangen. Deshalb sind diese Schriften voll göttlichen Lebens, das nicht zerstört werden kann. Und wenn es jemand versuchen sollte, würde es ihm ergehen wie jemand, der den Himmel vernichten wollte. Dieser, der Himmel, würde beleidigt auf ihn fallen, also auf ihn herabfallen, von oben herunterkommen, von allen Seiten und würde ihn unter seinem blauen Gewölbe vernichten. Also dieses Bild gebraucht Jesus hier. So würde der Himmel auf seinem Platz bleiben und alle Übel würden über den kommen, der den Himmel zerstören wollte. Also wenn jemand diese Schriften anzutasten versucht, dann werden alle Übel auf diesen Menschen herabkommen, der dieses Unternehmen wagt. Oder wenn jemand die Sonne zerstören wollte, dann würde die Sonne über ihn lachen und ihn verbrennen. Ein anderer möchte vielleicht das Meer zerstören. Das Meer würde ihn ertränken. Jesus meint damit, es braucht zu viel, um das zu berühren, was ich dich über meinen Willen schreiben habe lassen. denn ich kann es die neue, lebendige und sprechende Schöpfung nennen. Sie wird die letzte zur Schaustellung meiner Liebe sein, die ich zu den menschlichen Generationen habe. Also diese Schriften offenbaren die Liebe Gottes, das ist die letzte zur Schaustellung. Mehr gibt es nicht, mehr brauchen wir nicht erwarten, als die Gabe des göttlichen Willens. Das ist diese letzte zur Schaustellung. Die Vollendung meint er damit. Vielmehr musst du wissen, dass jedes Wort, das ich dich über mein Fiat habe schreiben lassen, meine Liebe zu dir verdoppelt und zu denen, die sie lesen werden, um von meiner Liebe einbalsamiert zu werden. Also wir werden von seiner Liebe einbalsamiert. Deshalb gibst du mir, wenn du schreibst, den Raum, dich mehr zu lieben. Und wenn wir lesen, dann geben wir ihm auch die Möglichkeit, uns mehr zu lieben. Ich sehe das große Gut kommen, das sie bewirken werden. Ich höre jedes meiner Worte, fühle die pochenden Leben der Geschöpfe, die das Gut meines Wortes kennen werden und das Leben meines Willens in sich formen werden. Also er fühlt bei Luisa schon damals, 1938, hat er uns gefühlt, wenn wir dieses Leben aufnehmen, diese Worte lesen, diese Worte hören, dann hat er unser Leben in seinem Leben pochen gefühlt. Ja, deshalb wird der Gewinn ganz auf meiner Seite sein und du gib mir alles hin. Und die letzten Worte von ihm da, du musst wissen, dass diese Schriften aus dem Zentrum der großen Sonne meines Willens hervorgegangen sind. Also wir wissen jetzt, woher diese Schriften kommen. Aus dem Zentrum der großen Sonne meines Willens, sagt er hier. Das ist der Mittelpunkt. Das ist der Mittelpunkt, die Mitte seines Herzens, kann man übersetzt sagen. Aus seiner Herzmitte, aus seinem Innersten. Ihre Strahlen sind voll von Wahrheiten, die aus diesem Zentrum hervorgegangen sind, die alle Zeiten umfassen, alle Jahrhunderte, alle Generationen. Dieser große Lichtstrahl füllt Himmel und Erde und mittels des Lichtes klopft er an alle Herzen und betet und fleht, dass sie das pochende Leben meines Fiat empfangen, das unsere väterliche Güte gesegnet hat. Also dieses Leben, diese Wahrheiten sind alle von der väterlichen Güte Gottes gesegnet. Sie, also unsere väterliche Güte, hat sich gewürdigt, aus seinem Zentrum zu diktieren, auf die überzeugendste, anziehendste, liebenswürdigste Weise, voller Lieblichkeit und mit einer so großen Liebe, dass es unglaublich ist. So sind die Engel selbst erstaunt. Jedes Wort kann sich ein Wunder der Liebe nennen, eines größer als das andere. Deshalb bedeutet, diese Schriften anrühren zu wollen, mich selber anrühren zu wollen. Das Zentrum meiner Liebe. Meine liebenden Kunstgriffe, mit denen ich die Geschöpfe liebe. Und ich werde mich zu verteidigen wissen und jene verwirren, die sich hergeben, um auch nur ein einziges Wort von dem, was über meinen göttlichen Willen geschrieben steht, zu missbilligen. So. Aus seinem innersten Herzen. Höre mir deshalb zu, meine Tochter. Also hört auch zu, bitte. Noch wolle meine Liebe hindern, noch meine Arme binden, indem du in meinem Schoß verschließt, was noch beim Schreiben folgt. Also er sagt, es kommt noch was. Es kommt noch mehr, es kommt noch viel mehr. Wir haben es ja gehört eigentlich, in die ganze Ewigkeit hinein. Wird er, wenn er bei der Luisa das Schreiben aufgehört hat, weil er sie in den Himmel geholt hat, dann wird es in der Zukunft andere Seelen geben, die aufschreiben werden. Und im Himmel geht es dann noch weiter. Diese Schriften kosten mich zu viel. Sie kosten mich so viel, wie ich selbst mir koste. Das ist ein Satz, wer kann abschätzen, was Gott sich selbst kostet. Diese Schriften kosten ihn genauso viel. Deshalb werde ich solche Sorge treffen, dass auch nicht nur ein einziges Wort verloren gehen wird. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.